Offroad Heroes Staffel Breslau Folge 3. Zu Gast bei mir sitzt heute tatsächlich auch mir gegenüber der Boris. Der Boris war dieses Jahr mein Beifahrer und hat meinen Mann sozusagen vertreten, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mitkommen konnte. Boris, du bist gar nicht das erste Mal mitgefahren bei der Breslau.
Nein, ich war das zweite Mal dabei.
Ich hätte jetzt schwören können, es war schon öfter.
Mm-mm.
Hat sich auf jeden Fall so angefühlt.
Danke.
Jetzt bist du ja sonst nicht in einem Defender gefahren und auch nicht bei jemandem, der zum ersten Mal mitgefahren ist. Was war für dich der größte Unterschied?
Größter Unterschied ist die Fahrzeugklasse gewesen. Wir sind letztes Jahr in der Extremklasse gestartet, dieses Jahr in der Limited. Das ist halt ein gewaltiger Sprung nach vorne mit so einem Prototypen. Mhm. Aber vom Spaß her, den man haben kann, ist das in einem seriennahen Auto ein bisschen mehr, weil man einfach mehr machen muss, weil es nicht alles einfach ist.
Mhm. Jetzt hatten wir ja so ein bisschen, finde ich, Pech oder es war halt schade, dass so wenig wirkliche Extremstellen da waren oder zumindest mir ist das so gegangen. Ging dir das ähnlich?
War sogar gefühlt noch ein bisschen mehr als das Jahr davor, mhm. aber überwiegend fährt man halt einfach Strecke, macht Geschwindigkeit und die Sektionen, wo man wirklich was machen muss, das ist, mhm. kann man fast vernachlässigen. Vorhin sind es immer wieder die gleichen Löcher, mal mhm. von rechts, mal von links.
Mhm. Jetzt habe ich gleich noch eine Frage, die auch in Zukunft wichtig ist für uns. Wenn du das Roadbook vorbereitest, also du machst das ja in der Regel am Abend davor oder zumindest sobald du es halt in den Händen hältst, hast du angefangen, dir es zu markieren, links, rechts, die schwierigen Stellen. Woher weißt du, wann der richtige Moment gekommen ist, in der Kurve zum Beispiel zu nullen, den Tripmaster?
Das ist ein kleiner Punkt. Das macht das Roadbook. Das ist ziemlich gut gemacht.
Ja, aber jetzt, wenn du dir die Kurve anguckst, jetzt stell dir vor, da sind schon 300 Mopeds und 2 LKW vor uns durchgefahren, dann ist die Kurve ja, die wird ja immer
kleiner.
Kleiner. Mhm. Woher weißt du, wann der richtige Moment ist?
Ist ein bisschen Erfahrung, muss man mhm. abschätzen. Mhm. Das entwickelt man irgendwie im Lauf der Tage und der Stundengefühl für, wo könnte es ursprünglich gewesen sein. Das sieht man ja, wie die Kurve ursprünglich mal aussah und mhm. dann muss man das so abschätzen.
Mhm. Und was sind die größten Verwirrungsfaktoren in so einem Roadbook? Also wo kann es einem am schnellsten mal passieren, dass man einen Weg verwechselt?
Die Schwierigkeit ist da, dass in einem Piktogramm häufig 2, 3 Abbiegungen oder Kurven oder Abbiegungen eingezeichnet sind und man muss die halt versuchen auseinanderzuhalten. Deshalb habe ich mir dann auch teilweise aufgeschrieben, dass es die dritte links ist oder die dritte rechts und, mhm. und das wird ein bisschen unübersichtlich mit der Geschwindigkeit mhm. und dem Wald.
Besonders schwer, hatte ich das Gefühl, war es auf diesen endlosen Sandwegen, wo dann ja auch irgendwann wirklich jeder Weg schon mindestens einmal befahren wurde. Und da wurde das meiner Ansicht nach immer verwaschener.
Ja, da muss man dann tatsächlich dem Roadbook trauen und nicht gucken und sehen, da ist eine Spur, da ist schon wieder lang gefahren, da fahren wir hinterher. Mhm. Sondern wirklich stoisch aufs Roadbook gucken und sagen, und was da steht.
Mhm. Jetzt hatten wir ja eine Situation, das war am letzten Tag. Da haben wir uns verfranst an irgendeiner Stelle und dann waren auch noch die Zweitplatzierten unserer Klasse, waren auch noch mit in dem Verwirrspiel und dann sind wir ja eine Weile immer hintereinander her, die hinter uns, wir hinter denen und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, eigentlich wäre es schlauer gewesen, gleich, sobald man merkt, das passt nicht mehr, einfach stoisch zurück. Bis zum letzten Punkt, oder?
Ist richtig.
Das hätten wir machen sollen.
Da, wo wir aus dem Wald auf die Panzerstrecke gekommen mhm. sind, da hätten wir gleich zurückfahren sollen. Aber ich hätte es nicht mehr gefunden, weil unser Tripmaster plötzlich nicht mehr weitergezählt hat. Mhm. Der hat da dieses Sondeproblem. Und ich hätte da auch nur schwer wieder hingefunden.
Mhm. Also mit der Technik, da muss ich jetzt schon sagen, da waren jetzt so ein paar Sachen dabei. Also gerade mit dem Tripmaster, der irgendwie immer mal nicht richtig funktioniert hat oder so. Das sind natürlich die Sachen, die einen extrem nerven. Und meiner Meinung nach auch unnötig viel Zeit in Anspruch nehmen.
Ja, ja, die sind ein bisschen anfällig, wobei ich die Probleme so in der Art vorher auch noch nie hatte. Und es ist ja bei beiden nacheinander aufgetreten.
Hm.
Keine Ahnung warum.
Hm. Das erste Camp mit diesen endlosen Buckelpisten voller Sand. Was hat das mit dir gemacht?
Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, als allererstes. Ja. Weil wir wirklich nur gefahren sind und dann du versuchst, da aufs Roadbook gucken musst, nicht nach vorne gucken kannst, nicht rausgucken kannst, dann wird einem irgendwann, also mir wurde, ist der Kreislauf einfach weggegangen. Ich weiß nicht, ob es an den Drogen lag, die du mir morgens gegeben hast.
Ja, du, da hat sich noch keiner beschwert bisher.
Bisher, dann. Und es war sehr warm, also das war eine ungünstige Kombination an dem Tag.
Ja.
Und da hat es mich echt aus den Schuhen gehauen.
Ja, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, dass das halt natürlich wirklich krass ist, wenn man die ganze Zeit den Kopf nach unten halten muss und gar nicht dem Gehirn signalisieren kann, was da draußen passiert, ne?
Nee, das macht auch keinen Spaß und deshalb, wenn sich da das Verhältnis von Strecke und immer wirklich Extremsektionen nicht irgendwie ändert, ist das gerade auf diesen Polygonen, auf diesen Sandpisten keine Veranstaltung für mich. Das muss ich nicht normal haben.
Ja, also für mich war es ja auch so, ich meine, das war das erste Mal und ich fiebere da gefühlt seit 10 Jahren drauf hin und ich steige ins Auto. Gut, den Prolog mal, vom Prolog mal abgesehen, aber ich habe auch gedacht, ach du meine Fresse. Und das mache ich jetzt eine Woche, ich glaube, ich spinne. Ich denke, man kann hier schnell fahren.
Ja, war nicht viel schnell fahren, nee.
Das war schwierig, ja. Ansonsten fand ich aber diese gemeinsame Zeit, die wir da im Auto verbracht haben, fand ich nichtsdestotrotz ziemlich schön und hat Spaß gemacht. Und was mir besonders gut gefallen hat, war, dass sozusagen die Verständigung zwischen uns meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert hat. Jeder hat mal irgendwie Blödsinn gemacht, aber das war dann überhaupt gar kein Problem. Man hat halt versucht, das irgendwie durchzuziehen und das hat mir sehr gut gefallen. Also
am meisten Spaß hat mir diese ungewollte Nachtetappe nach dem Umzug gefallen. Gerade weil das Jahr vorher die Nachtetappe so gruselig war mit dem Staub und man konnte überhaupt nichts sehen. Das war wirklich eines der Highlights dieses Jahr. Und da haben wir halt auch diesen einen Fehler gemacht, dass wir einmal den Spuren hinterhergefahren sind, links statt rechts, entgegen dem Roadbook. Und das hat uns da auch eine Stunde bestimmt gekostet, den Abend.
Ja, Spaß gemacht hat mir das auch in den Matschlöchern. Also also nachdem dann die Winde funktioniert hat, erst hat sie ja nicht gut performt, dann nachdem wir alle teuren Teile ausgetauscht hatten, ging es dann.
Das war,
und dann fand ich das super. Also rein, raus, zack, fertig. Das fand ich gut.
Genau.
Als die Winde noch nicht so performt hat, da habe ich uns ja in ein Sandloch manövriert, aus dem wir wirklich nicht mehr rauskamen.
Das war
echt interessant.
Ein bisschen unglücklich.
Ja, und das war genau in so einer Senke, wo ich mir auch gedacht habe, boah, wenn jetzt einer da über dich drüber fährt,
Dann war es das.
Genau. Ja, dann ist zumindest mal die Frisur im Arsch.
Und es war auch kein Anschlagpunkt irgendwo, dass man hätte sagen können, noch wenn die Winde funktioniert hätte, wären wir vielleicht rausgekommen, aber das war so tiefer, weicher Sand, das war fast aussichtslos.
Da konnte man aussteigen auf Knien. Welcher Moment mir noch sehr als sehr schön in Erinnerung geblieben ist, ich bin in einen Fluss gefahren und habe ihn, was man ja nicht machen soll, mittig durchfahren. Ja, habe ich auch. Das war so eine Situation, ach komm, da fährt man jetzt mal schnell durch.
Da fahren wir mal eben durch, machen wir mal schnell.
Genau, zack, zack. Und dann stehe ich in der Mitte vom Fluss und und das Wasser hat tatsächlich anscheinend, der Potentiometer vom Gaspedal ging nicht mehr. Ich weiß gar nicht, da war eigentlich nur Schlamm drin, ne? Hat sich hinterher herausgestellt oder...
Wir hatten das Problem ja nochmal einen Tag später. Da muss irgendwo aus der Innenverkleidung ein Tropfen genau da drauf geflogen sein oder drauf gefallen sein. Und dann setzt es ja auch aus. Das haben wir dann mit Druckluft beheben können. Aber so viel Wasser, wir hatten ja vorher auch mehr Wasser und noch mehr Schlamm. Das war ja klares Wasser. Einfach.
Das war Pech einfach.
Das war vielleicht Schicksal. Vielleicht sollten wir den Tag nicht weiterfahren.
Ja, das war auf jeden Fall eine nette Situation, weil wenn man in diesem Fluss sitzt und das ist ein fließendes Gewässer und es fließt ins Auto und es geht einem irgendwann über den Bauchnabel, ja, das fand ich dann irgendwie auch komisch. Und dann sind wir im Mopsgeschwindigkeit im Standgas zumindest raus aus dem Polygon gefahren.
Ja, es waren teilweise bis zu 17 Gramm.
Ja, dritter Gang. Mit guter Musik. Ja, und ich finde auch, man muss dann einfach auch das so nehmen, wie es kommt und sich nicht ärgern, sonst hat man auch keine schöne Woche, wenn einen das ärgert. Also
es ist nicht so, dass das bei anderen Fahrern jetzt extrem ausgeprägt war, aber es macht auch mal eine schöne Erfahrung, mit einer Fahrerin zu fahren und gar nicht erst in die Verlegenheit gekommen, irgendwie aufgrund von Penisneid irgendwelche großartigen Challenges da auszubetteln mit anderen, sondern das war sehr entspannt, das fand ich sehr gut.
Ah, das ist interessant, weil ich sehe das ja, wenn dann immer nur aus meiner Warte, wie das für mich ist, als Frau da mitzufahren, aber das ist tatsächlich interessant, dass es auch für...
Also ich könnte mir vorstellen, dass Frauen sowas auch entwickeln können, was Vergleichbares, aber das war nicht so, das hat mir Spaß gemacht.
Das heißt auch, die Reaktion der anderen Teilnehmer ist anders als... Wenn du mit einem Mann fährst, oder?
Ja, wenn man gefragt, das ist deine Frau, das ist ja erst die erste Assoziation. Nee, das ist nur die Fahrerin. Aber man merkt schon, dass die anders reagieren.
Ja, das ist interessant. Ja. Also ich hatte ja lustigerweise, ich bin ja mit dir auch schon die POM mal gefahren, ja. Und da hatten wir auch dieses Erlebnis, dass wirklich, ich steige auf der Fahrerseite aus und es kommt ein Typ an und spricht dich an, was du denn für eine Winde da im Auto hast.
Ja.
Und gefühlt so ist es teilweise immer noch, aber in vielen Fällen.
Aber es war eine geile Winde.
Auf jeden Fall war das eine geile Winde und der Typ hatte die nicht. Ja, nein, aber insgesamt, ich fühle mich in diesem ganzen Zirkus da sehr, sehr wohl und habe auch das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall auch respektiert werde und dass das ist einfach kein Problem. Und ja, also wenn ich entwickle mich ja jetzt auch erst dahin, dass ich vielleicht dann auch mal den einen oder anderen dreimal überhole. Es ist immer blöd, wenn man einen überholt und verfährt sich dann direkt.
Das passiert jedem.
Ja, auf jeden Fall. Boris, jetzt finde ich das nochmal spannend zu erzählen, woher wir uns kennen. Also wir kennen uns in erster Linie daher, dass du mit meiner Cousine verheiratet bist. Mhm. Aber ganz oft, wenn ich gefragt werde, wieso ich eigentlich dieses Offroad-Fahren so toll finde, referenziere ich auf dich, weil ich nämlich sage, der Mann meiner Cousine, der war der Erste, der einen Land Rover angeschleppt hat. Das war 2000 oder sowas?
War noch vor Millennium, glaube ich. Da haben wir vom Land Rover Stammtisch Hannover eine Tour durch die Heide organisiert mit Freunden und Bekannten, Land Rover Fahrern. Und da bist du mit Fanny, meiner Frau, in dem 109 V8 mitgefahren. Mhm. Und das ist halt ein Auto, das Suchtpotenzial hat.
Absolut.
Ja.
Also dieses Gefühl, was ich damals in diesem Auto hatte, das suche ich auch immer noch. Aber das liegt auch mit Sicherheit am V8. Das macht nochmal was anderes mit einem.
Das ist das eine. Und zum anderen ist ja dieses ganze Wettrüsten, was passiert, im Prinzip nur der Versuch, dieses erste Gefühl, wenn man das erste Mal mit seinem ersten Geländewagen, was es auch immer ist, vor einem Matschloch oder vor einem Berg steht und den das erste Mal bezwungen hat, dieses Hochgefühl, das kriegt man ja so nicht wieder, ja, egal was man in das Auto reinsteckt, wie toll man das macht.
Ja.
Da jagt man halt ewig hinterher und das ist halt für viele der Antrieb.
Ja,
irgendwann wird es zur Routine, aber das kriegst du nicht wieder.
Ja, das stimmt. Also dieses Adrenalin, was man hat, wenn man einen Bergegurt im 1,50 tiefen Schlamm versucht, irgendwo festzufrickeln.
Irgendwo den Schäkel zu finden,
ja, genau. Ja, genau. Und dann fällt einem das eine Teil ganz weit runter. Nein, aber wir sind ja auch damals mit, ich weiß gar nicht, waren wir zu viert, mit wirklich alten Landys die Altmark-Trophy mitgefahren und hatten eben überhaupt nichts am Auto. Also ein Klappspaten und das war's.
Klappspaten und Fußmatten und das war unser Berge-Equipment. Ja. Genau, Klappspaten hatten wir im zweiten Jahr, im ersten Jahr hatten wir nicht mal das, da haben wir, glaube ich, mit Händen gegraben, weil wir da so blauäugig hingefahren sind nach dem Motto, wir waren doch schon mal in Packwitz, lass uns mal die Veranstaltung mitfahren. Ja, das ist eine super Idee. Lieferwagenreifen auf dem Auto, also nicht mal MTs, sondern wirklich Straßenreifen und nichts dabei.
Ja.
Außer viel Spaß und Motivation.
Ja, und also die Party danach, ich glaube, das ist das, was immer ganz viele Veranstalter auch versuchen, diese Party nach dem Zieleinlauf, das ist eigentlich das, was wir damals erlebt haben, so wie wir da gefeiert haben, weil wir vollkommen fertig waren und das ist schon richtig, was du vorhin gesagt hast, man versucht dem immer nachzujagen, diesem Gefühl, das geschafft zu haben. Nichtsdestotrotz ein bisschen aufrüsten oder nachrüsten kann man sein Auto, auch um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Also dieses Jahr, meine erste Breslau, wäre mit meinem alten Fahrwerk überhaupt nicht möglich gewesen. Also da muss ich sagen, dank an Hardstyle Offroad, großartiges Fahrwerk, hast du mir da zusammengestellt. aber wo kommt denn der Punkt, wo man sagen muss, da kann man dann jetzt auch mal aufhören?
Da die Entwicklung ja immer weitergeht, wird er wahrscheinlich nie kommen. Da liefert uns der Teilemarkt und die Zulieferer immer Neues, womit man denkt, man kommt dahin zurück an den Punkt. Aber weiß ich, die Winden werden immer schneller.
Ja.
Die Fahrwerke immer besser, die Sitze immer bequemer, die Lenkräder kleiner, die Seile und die Schäkel leichter. Und dann irgendwann ist der Punkt, wo du dachtest, es geht nicht mehr mit einem normalen Serienauto und dann steht halt der Proto irgendwann in der Garage.
Mhm. Na, mal gucken, was bei uns so passiert.
Oder der Schritt zurück zum Bobbycar und dann wirklich ja, von 100 auf 0.
Ja, erstmal fangen wir mal mit dem Käfig an am Bobbycar. Vollidiotenauto. Boris, du hast vor ein paar Jahren angefangen, sozusagen das Lenkrad zur Seite zu schieben und dir einen Stift und einen Block und einen Schäkel an den Gürtel zu schnallen. Was war für dich die Motivation?
Motivation oder ausschlaggebend war die Supercarpata, wo man einen Beifahrer braucht, der tatsächlich einfach mal das Ganze außerhalb vom Auto bewerkstelligen muss und dann neben dem Fahrer sitzt, Laptop auf dem Schoß oder am Armaturenbrett und dann die Karten lesen muss, die Route planen muss und dann in einem Team auch noch funktionieren muss. Also diese drei Punkte zusammen und das hat nicht so hundertprozentig geklappt und da habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nicht so schwer sein. Versuchst es mal selber und es hat geklappt und es hat Spaß gemacht, es hat sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, als selber zu fahren. Dann bin ich da einfach drauf hängen geblieben.
Mhm. Welche Veranstaltung hat dir als Beifahrer bisher am meisten Spaß gemacht?
Das dürfte tatsächlich die Supercarpata gewesen sein, weil sie vom Anspruch und von der Herausforderung am größten ist. Die GPS-Trophy war ähnlich, aber aufgrund des anderen Konzepts nicht so ein starker Mindfuck wie die Supercarpata. Ja.
Also dann ist es eher für dich die Herausforderung, auch über einen längeren Zeitraum auf sich alleine gestellt, das zu meistern. Also es ist nicht so sehr so dieses Kompetitive, wie zum Beispiel jetzt bei einer GORM oder so, wo man seine Konkurrenz immer im besten Fall im Rückspiegel sieht, sondern eher auch quasi die Herausforderung an einen selbst, dass man das jetzt eine Woche tragen muss.
Genau, weil da bist du auf so vielen Ebenen gefordert. Ist über den rein psychischen Teil wie bei einer GORM oder bei anderen Veranstaltungen deutlich hinaus.
Mhm.
Also nach so einer Woche damals in den Karpaten kam man zurück und war auf komplett null gesetzt und musste sich erstmal wieder im richtigen Leben zurechtfinden. Und gab so viele Stolpersteine, die einem da den Einstieg in die wirkliche Welt wieder schwer gemacht haben. Das war großartig, ja.
Jetzt ist es natürlich so, dass es immer schwerer wird, solche Veranstaltungen zu finden. Ich weiß nicht, ob du Supercarpata noch mal fahren willst oder ob das Kapitel für dich zu ist.
Ich würde niemals nie sagen.
Okay. Was wäre denn, wenn du dir das zusammenbasteln könntest, was wären für dich die perfekten Komponenten an Auto, Fahrer und Team?
Dafür ist der Podcast zu kurz.
Okay, dann müssen wir noch einen zweiten machen. Sehr schön. Das hat mich gefreut, dass du nicht nur in meinen Podcast gekommen bist, sondern vor allen Dingen auch, dass du die Woche neben mir im Auto gesessen hast. Vielleicht ergibt es sich nochmal irgendwann, dass wir es nochmal wiederholen. Das würde mich freuen. Ob das dann eine Breslau ist oder vielleicht irgendwas anderes, muss man dann gucken. Jetzt ist ja auch gerade gestern die, wie heißt sie denn nun?
Breslau-Balkan,
wie auch immer, zu Ende gegangen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Konzept, wo man nochmal drauf gucken kann.
Da werden wir sicherlich gleich noch mehr erfahren.
Ja, das stimmt.
Aber kann man sich vorstellen, ja, das ist dann, denke ich mal, der Offroad-Anspruch gegenüber dem Geschwindigkeitsanspruch deutlich höher als bei der Breslau-Polen.
Ja.
Wo man als Beifahrer ja, also man ist beschäftigt einfach aufgrund des Roadbooks, aber das, was einen Beifahrer bei so einer Veranstaltung halt ausmacht, außerhalb vom Auto, da ist, fühlt man sich da eher so wie so ein Bauchnabelfussel, den man nicht rauskriegt, weil du einfach sitzt und sitzt den ganzen Tag.
Ja. Boris, wir gehen jetzt runter und trinken 3 Bier und feiern ein bisschen, weil wir nämlich jetzt auf eine Party gehen. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt.
Das werden wir tun.
Ja, bis dann.
Bis dann, ciao.